Die Radio-Webwelle-Gesprächsrunde heute mit dem Thema Artikel 13. Zu Gast Herr Hermann Schattenkirchner, Bezirksvorstand der Jungen Union Niederbayern. Herr Professor der Technischen Hochschule Deckendorf, Dr. Christian Zich, selbst leidenschaftlicher Hobby-DJ. Und Professor Dr. Udo Garmann, ebenfalls hier an der Technischen Hochschule Deckendorf tätig. Mein Name ist Jasmin Reif, ich darf durch diese Gesprächsrunde führen. Artikel 13. Die einen sehen ihn als Fluch, die anderen als Segen. Urheber in der EU sollen damit einen besseren Rechtsschutz erhalten. Kritiker hingegen befürchten eine Zensur des Internets. Herr Schattenkirchner, wie soll denn dieser Schutz funktionieren? Was soll der Artikel 13 Positives bewirken? Was wären denn die Vorteile für uns, für den gemeinen Nutzer und vor allem natürlich auch für die kleinen Künstler?
Also Artikel 13 ist ja eigentlich, man versucht mit Artikel 13 die kleinen Künstler wieder einzufangen und ihnen Rechte zu geben. Weil aktuell, sage ich mal, ist das alles sehr schwammig formuliert. Das jetzige Urheberrecht ist aus der Zeit gefallen, nehmen wir es mal so. Es ist etwas, und mit dem neuen Urheberrecht und auch mit dem Artikel 13 versucht man halt praktisch auch, alle Formen von Kunst wieder einzufangen und ihnen alle dazu verhelfen, dass am Ende vom Tag auch von einer Kunst in Anführungszeichen leben können.
Und wie soll das passieren? Sie sagten, man will ihnen wieder Rechte geben. Wie will man
also
das schaffen?
Es wird ja, die Betreiber von Plattformen werden ja entweder verpflichtet, mit allen Rechteinhabern Verträge zu schließen. Das heißt, durch das erhofft man sich halt, dass die Betreiber das auch machen und durch das, dass halt die Künstler auch wieder was davon haben. Der Gegenzug wären halt die Upload-Filter, sag ich jetzt mal, oder das Verhindern des Abspielen des Musik. Das heißt, man kann die Musik nicht mehr abspielen, ohne dass der Künstler Gegenleistung dafür bekommt.
Mhm. Herr Zich, Sie sind eben neben Ihrer Lehrtätigkeiten hier auch freischaffender Künstler. Sehen Sie den Artikel 13 ebenfalls positiv oder haben Sie eher Bedenken, dass Sie vielleicht in Ihrer künstlerischen Freiheit irgendwie eingeschränkt werden?
Schwierig in einem Satz zu beantworten. Wenn man es aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, versuche ich jetzt mal, dann kriegt man weder positiv noch negativ, sondern man kriegt irgendwie was mittendrin. Zum Beispiel als Künstler, was will ich als Künstler, wenn ich jetzt wirklich davon leben wollte? Ich brauche Publicity. Und in dem Moment, wo der Filter greift, beziehungsweise wo der Paragraph 13 greift, ist es verboten oder wäre es verboten, Werke von mir zum Beispiel auf Facebook, Instagram und sei es auch nur Snippets abzuspielen. Damit kriege ich keine Publicity mehr. Also im Grunde genommen, ich bin letztendlich nur auf die legalen Wege beschränkt. Ich kann in dem Falle YouTube lizenzieren. Und letztendlich, wenn mich YouTube nicht lizenziert, lande ich bei Spotify und den anderen Streaming-Plattformen und da gehe ich als kleiner Künstler vollkommen unter. Genauso auf YouTube, weil wenn es keiner mehr teilt, wenn keiner mehr meine Musikstücke irgendwo verarbeitet oder publiziert, habe ich keine Publicity mehr, habe ich keinen Erfolg mehr. Selber als Künstler, witzigerweise ist es mir gestern mal ganz kurz aufgestoßen, da habe ich doch glatt mein erstes Album von einem nicht lizenzierten Teilnehmer an YouTube wiedergefunden. Das hat mich dann schon ein bisschen geärgert, weil der stellt es jetzt einfach rauf, der hat es wahrscheinlich auf Spotify irgendwo aufgenommen und da ist das komplette Album frei zu hören und ich sehe nichts davon. Also insofern, nochmal Strich drunter, man kann nicht sagen positiv oder negativ, schlecht oder nicht schlecht. Wenn die Upload-Filter wirklich scharf greifen, dann ist es ein Nullsummenspiel, weil dann werde ich eventuell als wirklich kleiner Künstler, wenn ich davon leben soll oder möchte, werde ich nicht viel mehr dadurch verdienen. Das ist eher meine Meinung, weil mir die Publicity fehlt, weil die durch die Upload-Filter dann beziehungsweise durch die Verantwortung der Plattformen wie Facebook und Instagram dann damit praktisch von vornherein eingeschränkt wird.
In der Gesellschaft ist es ja definitiv auch so, dass Artikel 13 noch wirklich keinen guten Ruf hat. Viele haben eben Angst vor allem vor den Upload-Filtern, welche nötig sein sollen, um eben dieses Urheberrecht zu schützen. Herr Garmann, wie soll denn so ein Filter arbeiten? Was passiert da?
Man kann sich das so vorstellen, Sie haben ja bei den Plattformen dann einen Upload-Button, mit dem Sie dann ihr Lied oder Ihren Film hochladen. Und das kann man dann weiterhin machen, aber nachdem das eben hochgeladen wird, wird eine Software eingeschaltet, in der Regel die auf Methoden der künstlichen Intelligenz basiert, die dann automatisch die Datei analysiert, den Inhalt analysiert, sprich das Musik oder Video oder das Bild, und dann entscheidet, quasi automatisch entscheidet, darf es gezeigt werden oder darf es nicht gezeigt werden.
Wie streng wird da dieser Filter arbeiten können? Ich meine, das ist ja schon schwer, das dann irgendwie zu differenzieren.
Das ist für einen Menschen schon schwierig zu differenzieren, für eine Maschine noch viel schwieriger, weil man das ja eben programmieren muss. Und das Problem wird halt sein, dass man da schlecht Vorgaben machen kann oder schlecht eine Linie ziehen kann. Es wird Fälle geben, da wird man mit der Sperre nicht zufrieden sein, und es wird Fälle geben, die eindeutig sind, da ist man froh, dass gesperrt wird. Also von daher ist es eben auch eine zwielichtige Geschichte.
Wen sehen Sie denn da auch in der Verantwortung? Wer muss denn diese Bringschuld erfüllen, diese Filter einzusetzen?
Ja, einsetzen können die nur die Plattformen, weil die ja den Zugriff auf den Server haben. Ich meine, in der Verantwortung ist grundsätzlich eigentlich erst einmal der auch was hochladen möchte, finde ich. Also da sollte man schon eben, jetzt, wenn man mit dem Kollegen Zich jetzt gerade die Geschichte gehört hat, dass er da mitgekriegt hat, dass jemand ein Album von ihm einfach so hochlädt, dann ist der dafür verantwortlich, meiner Meinung nach. Die Plattform, natürlich, die hat dann auch eine gewisse Verantwortung, wobei bei den Mengen, die auf diesen Plattformen mittlerweile abgelegt werden, ist es unheimlich schwierig, da jetzt neben einer automatischen Verarbeitung oder Vorselektion auch noch eine menschliche Nachselektion dann vorzunehmen.
Wenn wir über die Plattformen sprechen, haben die meisten wahrscheinlich Plattformen wie YouTube im Kopf. Herr Schattenkirchner, es geht aber ja auch um die kleineren Fische, sage ich jetzt mal. Wie will man denn die auch schützen, dass sie mit diesem Artikel 13 irgendwie nicht überrumpelt werden?
Ja, in dem Fall kann ich mich darauf berufen, dass es noch kein nationales Recht gibt, in dem der Artikel 13 gegossen worden ist. Es gibt bisher bloß die EU-Vergabe und noch keine nationale Umsetzung. Und ich glaube, es ist Aufgabe der jetzigen Politik zu schauen, dass man hier eine vernünftige Lösung findet, dass man die eben nicht untergehen lässt. Weil ich finde, die Gefahr rein von der Rechenleistung her, glaube ich, sehe ich aktuell eine Handvoll Unternehmen auf dem Weltmarkt, die das leisten kann, die Upload-Filter rein von der Umsetzung. Und dann ist es zu Ende. Von dem her müssen wir die schützen. Und ich glaube, es ist auch Aufgabe der Politik, dass man da das vernünftige nationales Recht gießt. Und nicht bloß die EU-Vorgabe nimmt und eins zu eins umsetzt, ohne dass man irgendwas dazu schreibt, weil dann schwimmen die Kleinen im Bach runter.
Herr Zich, da könnte man Sie ja auch wieder als Betroffener jetzt kennzeichnen. Sie haben ja auch eben eine kleine Webseite. Haben Sie sich da schon irgendwie Gedanken gemacht, wie, ob das dann komplizierter, ob das teurer werden könnte, was da passiert? Oder was erhoffen Sie sich da, dass auch irgendwie Sie da unterstützt werden?
Es kommt jetzt darauf an, welche Inhalte Sie jetzt meinen. Also wenn man jetzt zum Beispiel nur zum Beispiel Bilder oder Texte oder Textbeiträge oder kurze Videoausschnitte hernimmt. Wenn ich die wissenschaftlich bearbeite, wissenschaftlich analysiere, dann fallen die sowieso unter den entsprechenden Paragraphen des jetzt gültigen Urheberrechts, und da wird sich in der Zukunft auch nichts ändern. Das heißt, also ich darf nicht einfach darauf hinweisen auf einen bestimmten Textschnipsel oder ein Video, sondern ich muss es wirklich erkenntlich für einen Außenstehenden wissenschaftlich bearbeiten, zerlegen, analysieren. Dann passiert mir gar nichts. Also wenn ich einfach nur sage, ich habe da was Tolles gefunden, schaut mal her, habe ich ein Problem. Bei Videos gilt letztendlich genau das Gleiche, wenn ich die entweder wissenschaftlich oder, der zweite Punkt ist, satirisch verarbeite. Wenn ich da jetzt zum Beispiel, ja, habe ich in der Vergangenheit schon des Öfteren in meinem Blog gemacht, einige Werbungen durch den Kakao gezogen, damit bin ich auch immer noch zu 100% auf der legalen Seite. Das heißt, ich hätte nichts zu befürchten. Und der Rest in meinem Blog ist selber erstellt mit meinen eigenen Urheberrechten damit. Also insofern, ich selber hätte jetzt keine Probleme. Aber natürlich jetzt zum Beispiel, jetzt sind wir nochmal ganz kurz bei den Upload-Filtern. Ein Upload-Filter erkennt natürlich nicht, dass ein Schnipsel eines Videos in eine Satire eingebaut ist, sondern der blockiert den ganz einfach. Und bei der Menge, genauso wie Sie vorher gesagt haben, große Plattformen werden da einfach mit einem großen Vorschlaghammer draufhauen.
Aus der Bevölkerung kommt auch der Vorwurf, Herr Schattenkirchner, dass vor allem die Verwertungsgesellschaften von dem Ganzen profitieren werden, sprich die GEMA oder auch VG Wort oder VG Bild und Kunst. Wie sehen Sie das? Weil die haben natürlich die Lizenzen im Endeffekt vor allem in der Hand.
Der Künstler meldet sich normalerweise in der Verwertungsgesellschaft an und wird dann über die Verwertungsgesellschaft, sagen wir mal, entlohnt. Und meines Erachtens gibt, also ist der Spielball auch bei den Verwertungsgesellschaften, dass die sich, oder bei den Mitgliedern auch der Verwertungsgesellschaft, dass man sie mit dem neuen Urheberrecht vielleicht auch die Modelle ein bisschen anpasst, wie das Geld ausgeschüttet wird. Weil die Politik kann nicht dafür zuständig sein, wer wie viel Geld bekommt am Ende vom Tag, weil das wäre ja keine Demokratie oder nicht unser jetziges System, sage ich jetzt einmal, sondern das ist ja Aufgabe derer, die dann praktisch dazwischen stehen. Und wenn diese da, sage ich jetzt mal, Regulierungen finden, die wo vielleicht nicht passend sind, dann muss es vielleicht eine neue Gesellschaften geben. Ich meine, das sind ja auch Firmen oder Vereine. Und wenn es hat ja schon, sage ich jetzt mal, Versuche geben, neue Verwertungsgesellschaften zu starten in Deutschland. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt auf VG Wort oder auf VG Bild festgelegt sind, sondern es hat ja durchaus schon andere Versuche gegeben. Und mit der neuen Urheberrechtsreform, wenn sich der Markt da, sagen wir mal, schlecht entwickelt, in Anführungszeichen, wird es da sicher wieder neue Anläufe geben, wo sich dann auch kleine Künstler oder was zusammenschließen und eigene Gesellschaften gründen, die wo ja dann wieder über eine Lizenzierung bei YouTube zum Beispiel ja wieder entlohnt werden können.
Also muss da vielleicht auch von Künstlerseite Eigenmotivation kommen, meinen Sie? Wird das nicht geregelt?
Ich finde es gefährlich, wenn man alles in jedem kleinsten Schritt regelt. Weil dann sind wir wieder in der DDR und dass das nicht so funktioniert hat, wissen wir. Also die Politik kann einen Rahmen vorgeben und innerhalb von dem Rahmen muss das System aber dann doch selber finden, sage ich jetzt einmal. Und wenn man merkt, dass es in den Rahmen Probleme gibt oder was, dann wird die Politik meistens ja eh regulierend tätig, wenn es irgendwo gravierende Probleme gibt.
Wie jetzt Künstler zum Beispiel profitieren können von dem Artikel 13, wäre natürlich, wenn man vor allem sich YouTube anschaut, wo die Ersteller eines Contents für die Klicks natürlich bezahlt werden oder davon profitieren, der Musiker aber, dessen Song vielleicht unter dem Video liegt, wird nicht dafür entlohnt. Wäre das im Bereich des Möglichen, dass man vielleicht auch für die Künstler so eine Entlohnung per Klick irgendwie macht?
Es wäre sicher für die Künstler angenehmer, aber das würde das System, das wo jetzt an sich durch den Artikel 13, so wie er beschrieben ist, ja schon sehr groß ist, und den kleinen Künstler ja dann noch mehr rausdrängen. Weil wenn jetzt jeder Künstler dann seinen Vertrag mit YouTube macht, dann wird sie YouTube, glaube ich, relativ schnell raussuchen, mit wem sie Verträge machen.
Herr Zich, Sie schütteln den Kopf oder bewegen den Kopf.
Da muss man jetzt ein bisschen differenzieren. Also wo ich mich jetzt nicht auskenne, ist, sagen wir jetzt, Bewegtbilder. Also bei Büchern ist es relativ einfach geregelt. Ich habe die VG Wort, ich melde dort mein Buch an und ich kriege dann irgendwann mal eine Ausschüttung von der VG Wort. Das ist die einfachste Sache der Welt. Im Musikgeschäft ist es ein bisschen anders. Da gäbe es jetzt die Möglichkeiten, entweder ich mache mich jetzt selber auf den Weg, also ich mache eine YouTube-Seite auf, veröffentliche dort meine Songs, bei Spotify an und sage, hier ist mein Song, spielt er den mal. Das ist die Variante 1. Die Variante 2 ist über sogenannte Vertriebsgesellschaften. Und diese Vertriebsgesellschaften treiben dann automatisch Gebühren bei YouTube ein. Also ich kann meine EP komplett ich nenne jetzt nicht den Namen der Vertriebsplattform, da wird eine Content-ID erstellt bei YouTube und die treiben dann praktisch für mich das Geld ein, in Abhängigkeit dessen, wie oft mein Lied irgendwo jetzt in YouTube gespielt wird oder unterlegt wird. Und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, ich gehe den langen und beschwerlichen Weg, ich besorge mein Label und das Label macht dann genau das Gleiche auch für mich. Also letztendlich die einzigen, die jetzt wirklich verloren haben, das sind die, die vollkommen auf eigene Faust etwas veröffentlichen wollen beziehungsweise publizieren wollen. Weil die müssen sich wirklich von Pontius zu Pilatus hangeln und versuchen dann nachher dort irgendwo ihre Rechte zu registrieren und dann auch noch das Geld einzutreiben. Ob denen mit der Urheberrechtsreform geholfen wird, keine Ahnung. Dagegen, also ich mit meinem Vertrag mit einer Vertriebsgesellschaft, ich bin da relativ komfortabel unterwegs, sage ich mal. Aber das ist halt nicht jedermanns Geschmack.
Jetzt ist ja auch schon eine Zeit vergangen, bis jetzt seit der Artikel rechtskräftig wurde. Gibt es schon eine Überlegung zur Umsetzung? Gibt es da schon Neuigkeiten?
Also ich sage jetzt mal, von der Gerüchteküche habe ich jetzt noch nichts gehört. Und so hat man bisher relativ wenig gelesen. Ich wüsste jetzt nichts. Es gibt durch die verschiedenen Gremien in den Parteien schon Versuche, hier Vorstöße zu starten. Auf die Landesversammlungen der Verbände und auf die Bundesversammlungen irgendwie darauf einzuwirken. Aber wie und ob das dann auch wirklich umgesetzt wird, was die Verbände vorschlagen, das ist noch komplett offen, weil es ist in keinster Art und Weise verbindend.
Zwei Jahre haben wir eben noch Zeit. Vielleicht noch mal kurz zur technischen Umsetzung auch des Filters oder der Filter. Herr Gammann, viele haben Bedenken, dass eben diese Filter gar nicht funktionieren können, wie sie umgesetzt werden sollen, weil eben für Memes, Parodien und Zitate sollen diese Content-Filter eben nicht gelten. Was denken Sie denn, ist es möglich, in diesen zwei Jahren so einen intelligenten Filter zu schaffen, der das wirklich umsetzen wird?
Also man schaut ja schon länger, dass man versucht, Ironie zu erkennen und ironische Beiträge zu erkennen in Bildern, in Videos und so weiter. Und da ist man, irgendwo an der Grenze der automatischen Erkennung angelangt. Also in zwei Jahren ist das mit Sicherheit nicht möglich. Wer würde mich überraschen, wenn es bis dahin irgendwie eine plötzliche Lösung geben wird. Aber also ich sehe das jetzt erstmal nicht.
Vielleicht nochmal zum Abschluss. Wie würden Sie sich denn jeder Einzelne, was würden Sie sich aus diesem Artikel 13 oder für diesen Artikel 13 wünschen? Wie würde der helfen oder was würden Sie sich da wünschen von dem? Oder auch nicht wünschen? Vielleicht fangen wir beim Herrn Schattenkirchner an.
Also ich würde mir wünschen, dass das nationale Recht in diesem Wort angegossen wird, in vielen europäischen Ländern so gestaltet wird, dass man sagt, man hat ein gutes Recht geschaffen, das wo er wirklich dann vielleicht sogar den kleinen Künstlern und den kleinen Plattformen hilft, weil die Chance hat man jetzt. Man kann das schlecht machen, man kann es gut machen und ich hoffe, dass man es gut macht. Ich hoffe auch, dass dann von meiner Partei Leute mit Verstand daran arbeiten, die was von der Sache verstehen. Und dass es dann am Ende vom Tag auch was Gutes wird, das würde ich mir wünschen.
Herzlich.
Also, ich würde mir wünschen, dass bei dem Paragraph 13 der sehr gute Grundgedanke, dass man also auch unter anderem die Plattformen zur Rechenschaft zieht, weil die international unterwegs sind, und man als Künstler, der ich jetzt hier in Deutschland sitze, wenn irgendeiner in Amerika etwas unrechtmäßig hochlädt, ich wünsche mir viel Spaß dabei, den zu verklagen. Doesn't work. Also, das Gute ist dabei, sich wirklich wirklich seine eigenen Rechte durchzusetzen. Und dann auf der anderen Seite, dass man aber die Vorteile des existierenden Urheberrechts, das wir hier in Deutschland schon lange haben und das eigentlich ganz gut funktioniert, dass man die Vorteile beibehält, ohne dass man dann mit der großen Klatsche dann und dem Upload-Filter dann nachher alles platt macht. Das ist wahrscheinlich ein unerfüllbarer Wunsch, aber Sie haben ja gefragt, ich möchte einen Wunsch äußern.
Herr Garmann?
Ja, also mein Wunsch ist, dass erst einmal ein Bewusstsein geschaffen wird, eben, dass es die verschiedensten Arten von Künstlern gibt, große, kleine, ironische, ernste, und dass man versucht eben da wirklich dieses Spektrum auch zu berücksichtigen und dass man einsieht, dass letztendlich mit Upload-Filtern wird man das nicht hinbekommen. Also von daher, und ich glaube, das ist auch so in Planung bei der Umsetzung im nationalen Recht, dass die Upload-Filter außen vor bleiben sollen.
Okay.
Mal im Grunde genommen vielleicht noch mal ganz kurz zum Abschluss, weil jeder Musiker ist ja zum Beispiel angehalten, ein sogenanntes Sample Clearing bei einem Song zu machen. Das heißt, jeden Schnipsel, jeden musikalischen Schnipsel, und sei er auch noch so kurz, den ich in meinem Song drinnen habe, den muss ich im Rahmen des Sample Clearings danach checken, ob ich wirklich die Verwertungsrechte habe. Und jetzt mal ganz ernsthaft die Frage: Wieso soll das nicht für andere YouTuber auch gelten? Mhm. Das ist ein ganz einfacher Prozess, weil dann, der Nachteil, wenn ich so ein Sample Clearing nicht mache, ist, dass dann auf einmal so die großen Labels ankommen, und die haben natürlich auch international die Macht und auch die entsprechenden Rechtsanwälte, um das durchzusetzen. Mhm. Also deswegen sehe ich es jetzt vielleicht nicht gar so kritisch, und das war jetzt so vielleicht ein bisschen zur Erläuterung. Die positiven Elemente des existierenden Urheberrechts, also auf jeden Fall da mit beizubehalten, aber auch die Durchsetzung des eigenen Rechts dann zu ermöglichen. Wenn das geht, ohne Upload-Filter, wäre spitze.
Wir sind, denke ich, alle gespannt, was und wie es auf uns zukommt. Und dann bedanke ich mich sehr herzlich für diese konstruktive und spannende Gesprächsrunde zum Thema heute Artikel 13. Und damit Servus und bis zum nächsten Mal bei Radio Webwelle.